Click and Rush Episode Nummer 18. Ich bin @Uli Hebel.
Ich bin und bleibe @Joachim Hebel und zwar auf Instagram und auf, wo sind wir noch, Twitter? Ich glaube, das war's.
Jetzt ist die Frage, ob du der auch bleibst im Jahr 2022. Ist unsere erste Episode, wenn ich nicht komplett vertue.
Ja, absolut. Dazu kann ich wirklich bloß sagen, der Bratan bleibt der gleiche.
Ich wollte eigentlich, dass du jetzt keinen Quatsch erzählst, sondern unseren Hörerinnen und Hörern erstmal ein schönes und gesundes 2022 wünschst. Das wünsche ich dir selbstverständlich auch, aber du hast es natürlich für Unfug missbraucht.
Absolut, so kennt man mich. So kennt man ihn, oder?
Gut, kein Smalltalk, dann reden wir halt über Fußball. Nutzt ja
nichts. Nein, natürlich, frohes neues Jahr und jedem Einzelnen natürlich viel Gesundheit. Das ist natürlich das Allerwichtigste in diesem Jahr. Und dass wirklich natürlich auch alle eure Ziele in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt und auch natürlich eure Liebsten und natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Auch das wäre wünschenswert.
Ja, sehr schön abgelesen. Du bist völlig zu Recht beschimpft worden beim ersten Spiel des Jahres, das auf Sky gelaufen ist.
Von wem?
Von allen. Egal wie du entschieden hast, jeder hatte Gründe, dich zu beschimpfen.
Ach so.
Lass uns, diesmal sind wir cleverer, diesmal machen wir es andersrum. Wir gehen mit den stärkeren Themen rein und schauen dann hinten nach, was wir noch so nach und nach so abtröpfeln lassen können. Aber es gibt natürlich ein, zwei alles überschattende Themen und es ist mal wieder so, dass England schon ganz früh im Jahr, nämlich jetzt beim erstmöglichen Zeitpunkt, die Schiedsrichter beschimpft hat oder sich zumindest mal über die Qualität gefragt hat, ganz laut. Und der Grund ist natürlich das Spiel Arsenal gegen Manchester City, das lange Zeit so aussieht, als wäre Arsenal auf der Siegerstraße, um mal das floskelhaft zu benennen. Und dann ist natürlich der Eingriff des Schiedsrichters passiert und damit natürlich gewisse Diskussionen, die losgetreten sind, auch gegen dich, weil du hast es natürlich ganz furchtbar gemacht.
Ja, und dann hat City den City-Deckel drauf gemacht, das ist ja auch klar. Nein, also wir übertreiben natürlich jetzt wieder maßlos, oder Uli übertreibt in diesem Fall maßlos. Ja, natürlich, das ist dann einfach so bei Twitter, dass dann natürlich es heiß hergeht, aber das ist halt auch irgendwo ganz normal, dass im Endeffekt der ein oder andere, der ja auch in vielleicht Vereinsbettwäsche schläft, dass der dann vielleicht sagt, boah, ich hätte ganz gerne Elfmeter gehabt, wurde nicht gegeben. Jetzt sagt der Kommentator auch noch, dass das okay ist, dass er nicht gegeben worden ist. Dem stimme ich jetzt einfach mal nicht zu. Der andere sagt das so und so. Ja, das ist so. Trotzdem natürlich das große Thema, das drüber steht. Und ich glaube, das haben wir jetzt seit Wochen. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon auf dem Zettel und haben es dann, glaube ich, nicht mehr reinbekommen, wenn mich alles täuscht, dass die Schiedsrichter eben momentan einfach wirklich Probleme haben, irgendwie Entscheidungen zu finden und die auch hinzubekommen. Woran es liegt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, was die so denken, was die so glauben, was da die Gründe dafür sind. Ich weiß es nicht, es ist die Altersgrenze, die dort vielleicht ein bisschen drüber ist. Jetzt ist natürlich auch nicht jeder über diese Altersgrenze, die in Deutschland gezogen wäre, aber ich persönlich finde, dass man momentan einfach merkt, dass da, also erstens mal, das muss man auch sagen, es sind viele Spiele und es sind viele Spiele, die auch viele komische Entscheidungen irgendwie momentan brauchen. Und das ist irgendwie momentan sehr, sehr auffällig, dass diese Schiedsrichter halt schon auch unter Druck stehen und dass sie sehr häufig und natürlich auch wieder Woche für Woche ähnliche Entscheidungen, ähnlich komplizierte, strittige Entscheidungen treffen müssen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der das eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Einer, der Premier League auch sehr, sehr nahe ist. Ich will es nicht genau beschreiben, wie nah, weil sonst... Aber der gesagt hat, der Kommentator hat dasselbe Problem wie der Schiedsrichter, egal was der Schiedsrichter sagt und was der Kommentator eben, oder was Schiedsrichter entscheidet und was der Kommentator sagt, eine der beiden Seiten wird immer ein Problem damit haben. Und ich glaube, das ist jetzt hier wieder der Fall gewesen. Wenn wir uns erinnern an dieses Foul mit von Ødegaard, das sah zunächst so aus, wir entscheiden ja auch instant dann als Kommentator, du musst ja eine Meinung wiedergeben, das ist dein Job, also ich kann nicht einfach sagen, oh, sag jetzt mal nichts zu, sondern ich muss was sagen, dafür werde ich bezahlt, sag dann meine Meinung und im Endeffekt kommt dann nach 17 Zeitlupen irgendwann am nächsten Tag raus, dass man da wohl keine Berührung hatte am Ball, sondern nur beim Gegenspieler, hätte also Elfmeter sein müssen. Das macht das Ganze halt so ein bisschen schwierig, da reinzugehen. Trotzdem finde ich, die Schiedsrichter haben momentan eben wirklich sehr viele Spiele, es sind sehr, sehr viele Spiele mit sehr, sehr wirklich momentan wirklich, wirklich schwierigen Entscheidungen. Sehr viele Sonderfälle diese Saison, finde ich. Und dann wird damit nicht, finde ich, stringent genug umgegangen. Auf der einen Seite wird es durchlaufen gelassen, auf der anderen Seite wird es nicht durchlaufen gelassen. Dann noch die Geschichte eben mit, es wird ganz, ganz selten rausgegangen, um es sich anzusehen. sondern es wird entschieden wirklich dort von den VARs oder von den Video Assistant Referees. Und das macht es halt wirklich dann schwierig, irgendwie für den Fan oder auch natürlich für uns, die damit arbeiten, noch einen Durchblick zu haben. Was wird gerade entschieden? Warum wird es gerade entschieden? Wer entscheidet jetzt? Und wer hat das letzte Wort? Wer wird überstimmt? Ich finde, das macht es so schwierig, dass da keine Stringenz nach wie vor drin ist, um zu erkennen, macht das jetzt gerade Sinn oder macht es irgendwie keinen Sinn? Das finde ich.
Also ich, bei dieser angesprochenen Szene da jetzt potenziell Ødegaard, der hätte den Elfmeter kriegen müssen. Ich glaube in der ersten Hälfte oder Strafstoß heißt es ja richtig, wenn wir schon in der ordentlichen Terminologie sind. Das kreide ich meinen Studenten und Studentinnen auch immer an, aber ja auch mal genau. Dann okay, aber nur, also das ist ja immer so dieses Märchen. Ja, der hat den Ball gespielt, ja, aber das heißt ja nicht, dass deswegen alles in Ordnung ist oder andersrum, wenn er den Ball nicht spielt, dass es deswegen in jedem Fall so ist, sondern also wenn der kurz den Ball antrifft, bevor er ihn mit der Faust ins Gesicht haut, dann ist es auch eine Tätlichkeit. Was soll der Käse? Das verstehe ich zum einen sowieso immer nicht und zum anderen, und das ist dann auch nochmal bei den, also insbesondere bei der Szene, da haben wir auch gestern uns schon drüber unterhalten. Und ich werde mitnichten Regisseure, mit denen ich zusammenarbeite, in irgendeiner Weise vor die Füße treten oder so, werde ich nicht machen. Aber in dem Fall können wir es ja tun, weil es die englischen Kollegen waren und die das hoffentlich nie mitkriegen werden. Die Regie war natürlich eine Frechheit. Und jetzt ist es halt nur mal so, dass wir nicht im Stadion sitzen. Da müsste man insbesondere dich dann auch anders bewerten. Aber du bist nicht im Stadion gesessen, das heißt, du bist genauso auf das Bild angewiesen wie alle anderen. Und das Bild, also ich weiß nicht, was der Video Assistant Referee und sein Assistant Assistant, was die sehen in dieser Box, weiß ich ja nicht. Also ich hoffe nicht, dass sie die Bilder gesehen haben, die du hast sehen müssen, weil also das war nicht machbar für mich, das zu entscheiden. Und dann geht's weiter, dann gibt's die, also da war die Regie einfach zu spät, dann gibt's die Anweisung, dass der Schiedsrichter in irgendeiner Weise reagiert, also er malt das Bild auf und dann ist das Bild aber schon wieder weg und dann filmen sie von unten rein in eine Menschentraube, in der ich nichts erkannt habe. Und ja, dann kann ich immer schön sagen, klassische Wer wird Millionär-Situation, ich hätte die 500.000 € Frage auch beantwortet auf der Couch, kann schon sein, aber wenn du da bist, dann hast du ja ein paar tausend andere Dinge noch zu tun und in diesem speziellen Ding, also das ist jetzt nicht für alles, aber das sagt mir auch nochmal, also ich bin zum Beispiel, ich mag das gar nicht, ich brauche nicht, dass der Videoschiedsrichter nach draußen geht in die Review Area, sondern da soll ihm nach bestem Wissen und Gewissen der Kollege das sagen. Jetzt würden natürlich Schiedsrichter argumentieren, naja gut, der Hauptschiedsrichter hat eine gewisse Linie und der muss schon selber entscheiden dürfen, wie er es dann macht oder nicht macht, aber ich meine, der Videoschiedsrichter sagt ja eh nur bei einer krassen Fehlentscheidung ja oder nein und das war aus meiner Sicht der Unsinn an der Sache. Das war keine krasse Fehlentscheidung. Und das dann zu overrulen, das habe ich nicht verstanden in der Szene, sondern ich war auch bei dir. So oder so, es war auf jeden Fall für mich nicht komplett falsch. Aber das ist immer eh auch Geschmackssache. Also was macht man oder was macht man nicht? Und Ralf Gunisch hat mir einen schönen Satz gesagt, der hat so ein Herz für Schiedsrichter und der versteht sich auch mit vielen deutschen Schiedsrichtern sehr, sehr gut. Und der hat so ganz beiläufig immer gesagt, ein Schiedsrichter hat ja nie Bock, solche Entscheidungen zu treffen, weil der will ja gar nicht in diesem Spiel extrem eingreifen. Er möchte sich ja gerne zurückhalten.
Ein Satz dazu, der Kommentator mag solche Situationen auch nicht, weil er ja eigentlich Spiel sehen will und nicht Foulsituationen bewerten möchte. Oder geht's dir da anders?
Nee, normalerweise, das ist ja das erste Mal, dass ich mich überhaupt äußere zu sowas, weil ich will ja nicht mal im Podcast über sowas diskutieren. Lass uns halt über Fußball reden. Jetzt gut, in dem Fall kann ich mich jetzt nicht davonstehlen, weil es natürlich auf eine Weise entscheidend war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin jetzt halt auch nicht bereit auszurufen, dass Manchester City von den Oberen protegiert wird und Arsenal soll klein gehalten werden oder so, sondern ist halt blöd gelaufen und es läuft auch genauso in anderen Situationen anders und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, woran liegt es? Gehen die Engländer, aber da gibt es ja auch keinen Beweis dafür, gehen die Engländer schludriger mit dem Videobeweis um? Die Bilder, also das muss man mal sagen, das, was die Schiedsrichter jetzt machen, das weiß ich nicht, aber was wir bekommen an Transparenz über die Bilder, die den Video Assistant Referees gezeigt werden. Ich nehme an, dass es nicht die sind, die wir sehen, weil wenn das so ist, dann ist es eine Frechheit. In jedem Fall ist es für Fans wahnsinnig untransparent, finde ich, zu sehen, was jetzt gerade entschieden wird. In Deutschland gibt es ja zumindest auch das, vielleicht, ich weiß nicht, ob man es erzählen darf, ich mache es jetzt aber, in der Bundesliga gibt es ein Tool, wo Kommentatoren, Kommentatorinnen sehen, dass etwas im VAR überprüft wird und dann auch was überprüft wird. Und notfalls hat auch mehrere Sachen. Also es kann ja mal sein, man schaut bei einer Torerzielung abseits ja nein, zu einem zweiten Zeitpunkt abseits ja nein und dann gibt's nochmal Foul ja nein. Und wenn natürlich vorher abseits gewesen wäre, dann müssen wir uns ja über das Foul nicht mehr unterhalten, weil dann ist es abseits, wenn es in einer Spielsituation war. So. Und das ist alles in England halt nicht gegeben. Und das ist komisch und vielleicht liegt es auch daran, dass die Engländer nicht richtig warm damit werden. Ist es an der Interpretation? Das glaube ich eigentlich nicht. Dann gibt es ja in Deutschland das Schiedsrichterlimit. Das ist ja jetzt gerade nochmal extrem diskutiert worden, weil Manuel Gräfe in Rente gezwungen wurde sozusagen. In England ist es ja aufgehoben, aber es gibt dann ab 48 jährliche Tests, denen sich die Schiedsrichter unterziehen müssen. Ich finde das eigentlich gar nicht so blöd, weil, also wenn alles stimmt, ist doch egal, welchen Alters der ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es daran liegt, sondern das muss ja irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob, also ich finde jetzt, also ich wäre jetzt auch nicht bereit, bei diesem Spiel Arsenal gegen Manchester City die ganz große Krise jetzt herzurufen oder so, weil es war jetzt auch nicht voll falsch. Also hätte ich dir zum Beispiel dieses Foulspiel hingezeigt, und das ist ja auch bei uns so, da können wir uns auch gar nicht frei machen. Dann du ordnest das ja nicht ein, du schaust ja nicht das Foul in dem Vakuum an und sagst, ja, das hätte jetzt Elfmeter geben müssen, sondern du versuchst ja, also zumindest mache ich das so, ich versuche mir das so schwer wie möglich zu machen, dass ich dessen die ganze Spielführung bis dahin zugrunde lege, genau, und sag, wie hat er denn bis dahin gepfiffen und verstehe ich das oder verstehe das nicht? Und ich muss schon auch sagen, und es war jetzt auch nicht so selten, dass ich das in den Premier League Spielen gesagt habe, dass ich zufrieden bin mit der Schiedsrichterleistung. Und ich komme jetzt, also wir nehmen Montag auf, ich komme jetzt gerade auch aus dem letzten Premier League Spiel des 21. Spieltags. Ich glaube, ich habe keinen Satz über Mike Dean verloren, weil er echt unauffällig war, insbesondere für seine Verhältnisse. Und es sind natürlich die negativen Beispiele überwiegen immer, aber es ist jetzt auch nicht, also vielleicht will ich mich auch einfach nur nie mit dem ganzen Zeugs beschäftigen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass es die Apokalypse nahe ist oder so.
Ja, das Ding ist, also das muss man schon auch mal sagen, also wir Kommentatoren kommen natürlich aus einer anderen Schiene als der Fan. Wenn du als Fan da sitzt und du hast ein Trikot von, nehmen wir mal in dem Fall Arsenal, ja, und du sitzt da und es wird ein Elfmeter gegen dich gepfiffen, dann schreist du natürlich auf und sagst, das kann nicht wahr sein, wie kann dir diesen Elfmeter gegen uns pfeifen? Wäre dasselbe Fall auf der anderen Seite passiert, ein City-Spieler hätte das begangen, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, das muss der jetzt, wir müssen den Elfmeter bekommen. Oder wer jetzt ein Arsenal-Spieler gemacht, sagst du natürlich, ich will diesen Elfmeter nicht bekommen. Das ist ja klar, dass man da natürlich irgendwo befangen ist. Wir Kommentatoren kommen natürlich aus einer anderen Riege. Wir müssen ja irgendwie das große Ganze im Auge behalten. Wir müssen sagen, ist, wie du es eben gerade gesagt hast, ist es gerechtfertigt im Spielverlauf her? Ist es gerechtfertigt? Gab es auf der anderen Seite schon mal eine Situation, die nicht bewertet worden ist, weil man immer glaubt, natürlich gibt es diese Konzessionsentscheidung nicht, aber man hat ja schon das Gefühl, dass man manchmal so, den hat er doch auf der anderen Seite, hat er doch den Ellbogencheck geahndet, da nicht und so. Man denkt natürlich immer so ein bisschen mit. Das heißt, wir sind natürlich komplett dort erstmal raus und dementsprechend sage ich auch, ich persönlich, wenn ich es entscheiden dürfte, ja, natürlich, ich muss, mein Job ist es, mich hinzustellen und zu sagen, das war jetzt Elfmeter, meiner Meinung, weil so und so. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich persönlich einfach sagen, ich nehme die Entscheidung so hin, wie sie vom Schiedsrichter getroffen wird und bewerte sie dann und sage, okay, finde ich irgendwie komisch, aber ich persönlich habe keinen emotionalen Bezug zu diesem Elfmeterpfiff, weil davon mein Wettschein nicht betroffen ist, weil ich wette nicht und es ist auch nicht davon betroffen, dass ich meine Bettdecke wechseln muss, weil ich die voll geweint habe. Also mir persönlich, ich habe damit keinen emotionalen Bezug, sondern ich versuche so rational wie möglich ranzugehen und zu sagen, für mich war es ein Elfmeter, weil. Ich versuche zu erkennen, weil. Ich versuche zu erklären, weil. Problem ist dann natürlich auch, ich sage einen Satz, und in dem Moment hört der Zuschauer gar nicht mehr zu, weil er schon schreit, ja, wie kann er es wagen? Und hört dann gar nicht mehr, was ich erkläre. Und das ist manchmal auch das Problem, das wir haben, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir beschweren uns jetzt nicht drüber.
Naja.
Nur zum Erklären. Und damit, man merkt ja auch bei Twitter dann, wir haben ja unsere Notifikationen eingestellt, dann, Joachim Hebel wurde soeben gerade erwähnt. Das geht dann dahin und dann klickst du das mal an und dann siehst du, ich finde, Joachim hat recht. Der Nächste sagt, ich finde, Joachim hat nicht recht. Der Nächste sagt, ich finde, Joachim hat recht. Und in diesem Fall war es wirklich hellblau-rot abwechselnd. Das heißt, du hast genau gewusst, das sind zwei Fanlager, die sind sich selber nicht einig. Und teilweise auch ein Arsenal-Fan, der sagt, ja, er hat eigentlich recht. So, also ich wusste in dem Moment, ich bin raus.
Erlaub mir kurz einen Einschub dazu, weil das ist unsere Aufgabe. Das ist, wofür wir bezahlt werden. Wir sollen die Diskussion am Laufen halten. Und mein Lehrer, und der ist jetzt nun mal auch nicht so schlecht gewesen, um es mal ganz, ganz defensiv zu formulieren. Der hat mir auch immer beigebracht, es geht auch nicht immer nur darum, sich sofort festzulegen oder so. Da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber, sondern es ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll, ein Essay herzuleiten, warum der Schiedsrichter das vielleicht gerade schwierig hatte. Oder zu sagen, er steht gut, ich vertraue ihm. Oder zu sagen, er steht nicht gut. Und das ist dann wiederum was, wofür man einen Schiedsrichter kritisieren könnte zum Beispiel. Aber letztlich ist es mir sehr, sehr fern, dann einfach komplett dann mit durchzudrehen sozusagen. Also ist es...
Du kannst es ja eh nicht ändern. Das ist ja der Punkt, den ich dann immer
habe. Und wir haben halt auch keine Agenda. Also das müssen halt auch da draußen alle verstehen, weil selbst wenn du jetzt ein übertriebener, muss ich mir schon reindenken, wenn du jetzt ein übertriebener City-Fan wärst und du hättest das gut geredet, ja, wen interessiert denn das, was wir darüber sagen in England? Also jetzt in dem speziellen Fall sowieso nochmal, okay, gut, jetzt können wir drüber sagen, in der Bundesliga wird es vielleicht dann schon irgendwie einen Unterschied machen, weil es dann viele Leute hören und das ist halt nun mal das ist der Grund, legende Kommentar oder so, aber wen interessiert denn das überhaupt?
Ja, vor allem, also meine Konklusion war ja, also wenn man, das ist ja auch das Problem, dass manchmal dann die Zuschauer oder dass die Leute, die sich beschweren, die Zuschauer will ich jetzt, ich will es nicht sagen alle, aber die Leute, die sich da beschweren, dass die manchmal dann einfach auch das Große und Ganze gar nicht im Blick haben. Weil das Ding ist ja, meine Konklusion war, ich hätte beide nicht gegeben. Von welcher Mannschaft soll ich jetzt Fan sein? Von City oder von Arsenal oder hä? Also den einen hätte Arsenal bekommen müssen, den anderen City. Also insofern, für mich waren beides keine Elfmeter. Ich habe dann sogar noch gesagt, wenn der eine keiner ist, ist der andere keiner. Für mich sind beide keine. Auf Deutsch gesagt, mir ist es persönlich egal. Also ich hätte beide nicht gegeben, weil ich beide nicht krass genug fand. Ich finde, ja, im zweiten, um da mal hinzugehen, Granit Xhaka zieht den Fuß weg, will den Kontakt aus dem Weg gehen. Irgendwo muss er das Bein ja noch hintun. Er kann es nicht aus seinem Körper rausdrücken. Das geht nicht. Dann lässt sich Bernardo Silva fallen. Dumm ist dann natürlich, dass er im Fallen noch das Trikot greift von Bernardo Silva, während der aber schon zu Boden geht. Das heißt, dieses Trikotziehen ist natürlich, wenn ich jetzt einfach hinschreibe, Trikotziehen im Strafraum ist Elfmeter oder Strafstoß, wie du es gesagt hast. Dann magst du recht haben formell. Für mich ist aber ein Trikotziehen, wenn du am Boden liegst und ich ziehe dir am Trikot, ist es dann gelb? Wenn ich dich einfach nur wieder, also so war es für mich ja, der ging ja schon zu Boden, der wollte nicht mehr Fußball spielen, der konnte nicht mehr Fußball spielen, der war schon am Fallen und er packt ihn noch am Trikot so quasi, Junge, bleib stehen. Das ist für mich keine Foulbewegung, sondern für mich, wenn in meinem Sinn, wie ich Fußball verstehe, wäre es Trikot ziehen dann zu ahnden, wenn ich dich damit behindere, weiter Fußball zu spielen. Der wollte aber schon nicht mehr Fußball spielen. Und er konnte auch schon gar nicht mehr Fußball spielen. Damit hätte ich das natürlich als dumm rausgerechnet und hätte ihm gesagt, du, beim nächsten Mal lässt du für die Finger weg, wenn der fällt. Aber ich kann verstehen, wo dein Punkt ist, weil natürlich, du wolltest dem nur zeigen, Junge, das ist zu viel. Aber im Grunde genommen waren für mich beide Situationen keine Elfmeter. Ganz einfach. Und das ist halt der Punkt. Ich finde, wenn du den einen gibst, dann musst du auch den anderen geben. Das ist meine Konklusion. Das, finde ich, ist bei den Referees in dieser Saison, und dann sind wir wirklich bei dem Punkt, das ist in dieser Saison bei den Referees bei mir eben etwas, was ich sehr, sehr stark bemängle, dass du ab und zu mal Situationen hast, Ellbogen ins Gesicht, es gibt nichts. Und dann gibt es irgendwo ein Trikotzupfen und du gibst gelb. Und damit habe ich ein Problem. Dasselbe Spiel war bei Tottenham gegen Liverpool. Harry Kane, der an der Mittellinie ein stark gesundheitsgefährdendes Foul sich leistet, sieht dafür gar nichts. Und später sieht Andy Robertson die rote Karte dafür, dass er eine ähnliche Situation macht, die für mich aber vielleicht sogar ein bisschen weicher zu bewerten war, wenn auch nur 3%, aber es war ein bisschen weniger. Und dafür gibt es klar Rot. Und das ist dann der Punkt, wo ich wirklich sage, das verstehe ich nicht. Das ist manchmal etwas, wo ich mir denke, die Schiedsrichter sind manchmal so wie ein Computerspiel gepolt, dass wirklich nur auf eine Situation geblickt wird, das ist jetzt Rot, Punkt aus, und die nächste Situation wird neu bewertet, und als wäre es ein neuer Schiedsrichter, der von der ganzen Geschichte noch nichts mitbekommen hat. Und das ist das, was mir gerade momentan sehr, sehr stark auffällt, dass die Schiedsrichter irgendwie, glaube ich, selbst ihre Linie vergessen. Das wirkt wirklich so wie so ein Goldfisch, der gegen das Glas schwimmt und nach 8 Sekunden das gleiche wieder macht, weil er sich denkt, hä, was? Ich habe gar nicht gewusst, dass da ein Glas ist. Das ist das, was ich irgendwie nicht verstehe momentan, wo ich irgendwie ein Problem damit habe, dass die Schiedsrichter einfach ihre Linie nicht klar deutlich machen.
Und trotzdem eignet sich das Spiel trotzdem nicht. Also ich meine, die gelb-rote Karte, hätten wir jetzt über glatt-rot gesprochen bei Gabriel, das wäre mir auch zu hart gewesen, aber andererseits auch saudumm. Aber dass es eine zweite gelbe Karte gibt, das ist halt einfach alleine seine Schuld. Die erste ist seine Schuld und die zweite ist seine Schuld. Und wenn du die erste bekommen hast und du holst dir die zweite auch noch, dann ist es noch mehr deine Schuld. Und klar, das ist ein Reifeprozess, den er auch durchmacht, aber deswegen, also das ist jetzt, dieses Spiel war ganz sicherlich nicht komplett mies geschiezt. Ich habe aber auch das Gefühl, und das ist das muss man ja auch mal sagen, es gibt halt auch viele Leute da draußen, die, und auch bei uns auch, also auch intern, ne, branchenintern, und es soll jetzt kein Kommentatoren-Podcast werden, wir wollen sich nicht damit langweilen oder so, aber es ist ja vielleicht mal ganz sinnvoll, das zu machen, wenn wir schon so zusammensitzen und halt auch von Erfahrungen diskutieren, aber es gibt halt auch Kollegen, die einfach irgendwie Schiedsrichter per se scheiße finden und das soll halt, also das ist gar nicht mein Ansinnen. Und es gibt da draußen ja auch welche, die nur drauf warten und sagen, ja, der Schiedsrichter und der VAR ist nichts und so. Also ich habe auch schon mehrfach geäußert und dabei bleibe ich auch. Vielleicht bin ich auch ein Gestriger deswegen. Ich finde den VAR auch nicht toll, obwohl ich die Vorzüge auf intellektueller Weise verstehe. Aber mein Herz wird trotzdem nicht warm damit.
Ja, auf der anderen Seite, ich meine, das muss man schon auch sagen, wenn halt jemand einen Millimeter im Abseits steht und ja, du kannst es ihm nachweisen.
Ich kenne ja die Argumente, das soll jetzt auch keine grundlegende Diskussion
beides,
werden.
Genau.
Ich will nur dahin mit meinem Punkt, dass ich sage, ich bin jetzt auch kein großer Fan davon.
Ja, klar.
Nur ich mag einfach, also ich mag eh nie über diese ganzen Schiedsrichterzeugs diskutieren. Jetzt haben wir es gemacht, gut, dann sei es auch wieder geschehen, weil es echt einen krassen Aufschrei gegeben hat, aber ich sehe nicht die große Krise, die alle immer sehen. Vielleicht will ich sie auch nicht sehen, keine Ahnung, aber das tue ich nicht. Auch nicht in England.
Nope. Ja, so ist es. Ja, wie gesagt, aber die Krise sehe ich jetzt auch nicht, aber es ist schon irgendwie auffällig, dass es halt einfach, also A, viele komische Situationen gibt momentan, die häufen sich wirklich fast in jedem Spiel, dass du irgendwas, wo du drüber streiten kannst. Und damit sind wir, glaube ich, beim springenden Punkt, das, glaube ich, ganz gut abbindet. Wenn wir schon drüber streiten können, und jetzt sitzen wir zwei hier und können drüber streiten, jetzt sitzen da draußen Tausende, die sich anschauen und können drüber streiten, Millionen, die das ansehen und sich drüber streiten, und da muss einer das entscheiden. Also der tut mir schon wirklich leid, das muss man schon sagen. Und dann sitzen wir da und müssen dann auch noch unseren Senf dazu geben und müssen innerhalb von 3 Sekunden ein Urteil fällen. Es ist halt für alle dann einfach, es ist für alle einfach nicht einfach. Also um das mal so zu sagen. Und ja, das ist dann schon eine Schwierigkeit, finde ich. Und der Schiedsrichter möchte ich nicht sein, ehrlich gesagt. Gerade in solchen Situationen, du siehst es nicht hundertprozentig, du hast erstmal keine, das muss man auch sagen, du hast erstmal keine Wiederholung, sondern du musst das einfach nur aus der Spieldynamik heraus entscheiden. Und deswegen wäre wahrscheinlich meine Tendenz, wenn ich Schiedsrichter wäre, ich würde bei jedem Quatsch Strafstoß geben, um dann sagen zu können, ich gehe raus und schaue es mir an. Oder? Das wäre doch wahrscheinlich dann deine Tendenz.
Ja. Lass uns einfach das Thema so schnell wie möglich verlassen.
Absolut.
Es gibt ja noch ein paar andere brennende Themen. Und manchmal gibt es auch solche Sachen, die werden, glaube ich, auch nur für unseren Podcast gemacht. Und das zählt dazu. Habt ihr logischerweise alle mitbekommen, alle haben schon ihren Senf dazugegeben, außer wir. Und deswegen kommen wir jetzt dran. Romelu Lukaku hat ein Interview gegeben bei den Kollegen von Sky Italia und hat sich da, ich lasse es mal unbewertet, hat sich da geäußert und daraufhin ist er von, also nicht autorisiert wohlgemerkt vom FC Chelsea und ist daraufhin gegen Liverpool nicht im Kader gestanden. Ich glaube, das kann man tatsächlich zusammenzählen. Es ist ja so, Thomas Tuchel ist darauf angesprochen worden, hat das dann erklärt, dass es heiß geworden ist und dass sie sich darüber unterhalten wollen und dass er auch mit Romelu Lukaku sprechen will, hat aber auch vorher mit anderen gesprochen. Das erörtern wir jetzt der Reihe nach gleich. Aber
genau.
Vielleicht mal das Interview, das dem zugrunde liegt und die Bewertung der Aussagen. Das ist jetzt mal das Erste, was wir, glaube ich, zu tun haben. Und dann können wir darauf eingehen, was hat Thomas Tuchel gesagt, was hat Thomas Tuchel getan und wie geht's jetzt weiter. Aber in erster Linie
schwierig.
Müssen wir mal sagen, was Romelu Lukaku gesagt hat. Und da gab es natürlich jetzt nicht, das ganze Interview war jetzt nicht vollständiger Zündstoff, aber zum Beispiel die Aussage sinngemäß, die ich jetzt mal vorlese: Physisch geht es mir gut, ich bin nur nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich zu Inter zurückkehre, aber nicht am Ende meiner Karriere, sondern wenn ich noch gut genug bin, um weitere Titel zu gewinnen. Das sind die Aussagen, die, glaube ich, am allermeisten.
Noch mehr. Ich finde, also Tuchel hat entschieden, ein anderes System zu spielen. Ich werde nicht aufgeben, ich bin professionell, aber ich bin natürlich nicht zufrieden, ich bin Profi und ich werde nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, schon auch noch, das mit Tuchel und dem System, glaube ich, ist auch noch mal eine spannende Aussage, die man da noch reinbringen muss.
Was bewegt einen Fußballprofi bei einem Club, der in allen Wettbewerben vertreten ist, sowas zu sagen?
Also das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vor allem, was ich nicht weiß ist, oder ich, was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, ist, warum gehst du damit an die Öffentlichkeit? Dass du ein Problem mit einer Sache hast, ist ja okay. Dann geh zu Thomas Tuchel, sag, kann ich bitte einen Termin am Montag um 9 Uhr bei Ihnen haben? Ich würde das ganz gerne mit Ihnen besprechen. Ein unautorisiertes Interview zu geben im italienischen Fernsehen, so auf diese Art und Weise, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Und er muss sich das anhören, dass dort ein Trainer sauer wird, weil... Zeig mir einen Trainer, der dir das durchgehen lässt. Das wird kein Trainer durchgehen lassen. Das kann auch kein Trainer durchgehen lassen. Das ist mal der erste Punkt. Ich weiß nicht, wie du strukturieren möchtest. Möchtest du auf die Aussagen eingehen? Machen die Sinn? Machen die nicht Sinn? Was ist da vorher gekommen?
Können wir dann der Reihe nach auch machen. Aber ich glaube, es ist jetzt durchaus mal sinnvoll, das in der Gesamtheit abzuarbeiten.
Das ist wirklich etwas, was ich persönlich auch nicht verstehe. Und dass Thomas Tuchel dann sagt, ob du ihn aus dem Kader rausstreichen musst, ist eine andere Diskussion. Ich glaube, es hätten auch andere Trainer gemacht. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei Arsene Wenger, der war ein Mesut Özil öfter mal nicht im Kader, wenn es heiß geworden ist, wenn die Kritik zu heiß geworden ist. Und dann hat es halt geheißen, der hat da, keine Ahnung, Sprunggelenksverletzungen im Training, einen kleinen Schlag abbekommen. Und dann musst du ihn nicht im Kader mitnehmen. Warum? Weil du ihn danach nicht durch die Mixzone durchjagen musst, weil du ihn nicht im Bild hast, weil dann wieder ein bisschen Gras über die Sache wächst. Dass du das dann noch ansprichst, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber ich glaube, Tuchel ist halt einfach so straight. Der sagt es dann, wie es ist.
Ja, und nicht ganz nur. Einfach. Also das vielleicht, dann machen wir das, haben wir es gleich. Dann ist diese Kuh gar nicht erst aufs Eis geführt worden. Er hat ja, hat auch im Interview gesagt, wohl mit Kanté, mit Azpilicueta und mit Jorginho gesprochen. Und hat mit denen beratschlagt, gemeinsam, also ziemlich clever, was machen wir? Und sagte dann wiederum, und das ist ja auch so verbrieft im Fernsehen, dass er gesagt hat, ich möchte erst mit Romelu Lukaku selber on Detail darüber sprechen, bevor ich reagiere und bevor die Strafe nicht ausgesprochen wird, also das impliziere ich jetzt mal, dass es die geben wird, habe ich ihn jetzt erstmal rausgelassen, weil das ist das Beste für alle Seiten. Und ich finde, diese Art von Deeskalation hat Tuchel ziemlich clever gemacht. Erinner dich mal an Thomas Tuchel von vor 8 Jahren. Da wäre das voll explodiert. Mhm. Hat er clever gemacht, finde ich. Also dann machen wir das gleich direkt, aber ändert natürlich nichts an den grundsätzlichen Aussagen, die zu einem Zeitpunkt kommen, an dem ich es auch noch nicht mal verstehe. Also würde der jetzt ein halbes Jahr auf der Bank gegammelt haben. Ja. Dann hätte ich gesagt, na gut, dann muss er sich mal Luft verschaffen. Und selbst dann wäre die Art und Weise echt noch asozial gewesen, weil nicht nur, dass Tuchel sauer auf ihn ist, sondern jeder Mannschaftskollege muss auch auf den sauer sein, finde ich. Weil das ist ja wie ein Kindergartenkind, das sagt, nein, will ich aber nicht mehr mit dir spielen. Wo? Also wenn du dich kritisch äußerst, ja gut.
Nach 2,5 Jahren kannst du so ein Interview geben.
Ja, auch selbst wenn er der Meinung gewesen wäre, das System ist nicht so, wie es ihm gefällt, und er hätte das geäußert, dann wäre das in unserer heutigen Welt auch ein Thema gewesen. Dann hätte ich gesagt, na gut, das muss bitte drin sein. Und wir wissen ja nicht, ob er es nicht Tuchel vorher auch schon intern gesagt hat. Das wissen wir ja nicht. Da ist ja Tuchel erstaunlicherweise auch nie danach gefragt worden. Das implizieren halt einfach alle, dass es wohl vorher nicht passiert ist und dass er sich einfach ins Fernsehen setzt. Das denke ich nicht, da ist ja kein Depp. Also im Gegenteil, der ist ja hochintelligent. Und der wusste ziemlich genau, was er da tut. Das macht es ja noch viel schlimmer. So, das ist mal grundsätzlich mein Punkt, dass auch alle Mitspieler sagen, naja gut, also wenn du dich so verhältst, wenn das passiert, wie sollen wir denn mit dir in einen metaphorischen Krieg ziehen? Bist du doof? Und das ist der schlimmste aller Punkte, dass ich nicht verstehe, wieso du einfach jetzt hergehst, dir das Hemd zerreißt und auf die Blutwiese läufst und den Krieg ausrufst. Ich verstehe es nicht. Zu dem Zeitpunkt jetzt, ich verstehe es nicht.
Genau. Jetzt fangen wir mal, jetzt zäumen wir, weil du ja mit der Kuh warst, dann fange ich jetzt mit dem Pferd an, um auch dann in diesem Sprachbild zu bleiben oder im Zoo zu bleiben. Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf, oder beziehungsweise in dem Fall dann von vorne. Romelu Lukaku wird verpflichtet für, was waren es, 115 Millionen Euro im Sommer. Ich habe mit Leuten gesprochen aus dem direkten Umfeld, nett formuliert, ja. Warum wurde Romelu Lukaku verpflichtet? Wenn wir uns zurückerinnern, woher kommt der FC Chelsea? Der FC Chelsea hatte unter Frank Lampard zum Beispiel auch schon, aber danach unter Tuchel dann auch noch, ein riesengroßes Problem, und das war die Chancenverwertung. Das war immer mit die Schwäche, das war mit die Schwächste der Liga. Die hatten sehr, sehr gute Spiele, haben die Tore nicht gemacht, haben den Gegner im Spiel gelassen, haben dann ein dummes Gegentor kassiert und haben oftmals dann entweder noch einen Punkt verschenkt oder sie haben gar verloren. So. Die Idee war, sie holen einen Stürmer, der vorne das ist wirklich genau so, ja, die Erklärung war genau die. Du holst einen Stürmer, den stellst du vorne rein, der dir die Bälle hält, der den einen oder anderen Verteidiger bindet, der dann auch mal vielleicht einen Foul zieht oder einen Ball prallen lässt oder im besten Falle, Romelu Lukaku ist Romelu Lukaku, den Ball selbst reinmacht. Das hat am Anfang die ersten 3-4 Spiele, wir erinnern uns, super funktioniert. Er hat fast in jedem Spiel getroffen. Chelsea hat gewirkt wie ein ganz, also wie ein Champions-League-Sieger, dem nochmal ein Piece oben drauf gesetzt worden ist, weil sie plötzlich die perfekte Balance hatten. Gegen den Ball hat alles gepasst, die Typen haben alle nach wie vor ihr Spiel durchgezogen, plus du hattest vorne einen Anker und du hast das Spiel natürlich in einer ganz anderen Balance hinbekommen. Du hattest plötzlich vorne jemanden, der den Ball halten kann, der mal was zieht und so weiter und so fort. Der auch natürlich einen Abschluss hat, den hatten sie davor nicht. So, dann war das große Problem, Romelu Lukaku verletzt sich, war plötzlich raus. 3-4 Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Kommt gegen West Ham, United, Chelsea hatte in der Zeit also ordentliche Spiele, aber man hat gemerkt, so es fehlen so diese 10%, diese entscheidenden 15% fehlen irgendwie. Dann kommt er zurück gegen West Ham, wird eingewechselt. Thomas Tuchel sagt auf der Pressekonferenz vor dem Zenit St. Petersburg-Spiel, es war ein riesengroßer Fehler, Romelu Lukaku schon 45 Minuten zuzumuten. Das war viel zu früh. Was macht er gegen Zenit St. Petersburg? Er lässt Romelu Lukaku von Beginn an spielen. Also, das waren 3 oder 4 Tage später. Das heißt, da passt für mich schon irgendwo etwas nicht zusammen. Und dann kommen wir jetzt wirklich diese Mikroebene. Auf der Makroebene, wenn man von oben drauf schaut und die Überschriften dann abklappert, dann finde ich, wenn du sagst, Romelu Lukaku ist dein Spieler, den will ich, weil dann haben wir die perfekte Balance. Dann haben wir vorne den Stürmer, vorne den Anker, wir haben vorne den Typen, der bla 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 bla, das war das fehlende Puzzleteil. Wenn du das machst und den dafür holst, so viel Geld ausgibst, dein einziger Neuzugang richtig und du hast diesen Spieler und dann kommt von Lukaku die Aussage, Thomas Tuchel hat sich entschieden, ein anderes System zu spielen, dann weiß ich, dann wird es für mich irgendwo schwierig aufzulösen, weil entweder das hat am Anfang nicht gestimmt mit diesem, wir wollten Lukaku als, das ist das System und sie sind scheinbar jetzt davon abgewandt und gehen in eine andere Richtung. Oder Romelu Lukaku ist vielleicht, wie er sagt, doch noch nicht so physisch fit, dass er das noch nicht kann und dass Tuchel momentan noch einen anderen Weg einschlagen muss. Oder eben, es war nie der Weg, den sie eigentlich gehen wollten und Lukaku wurde irgendwie, also es gibt mehrere Fragezeichen dort drin, es passt für mich nicht viel zusammen. Entweder du sagst, das ist der Typ, den wollen wir vorne setzen. Lukaku sagt, die wollen mich momentan nicht setzen. Lukaku sagt auch, er ist fit, er spielt aber nicht, also denke ich mal, er ist nicht fit. Das sind 3 Stränge, die irgendwo sich irgendwo beißen. Das sind nicht lineare Stränge, die irgendwo zusammenlaufen und man sagt, perfekt, jetzt läuft's wieder, sondern du hast irgendwo in jedem ein Fragezeichen, weil der andere das widerlegt. Und da wird's für mich irgendwo schwierig aufzulösen, wer, wann, wo, wie, weshalb, warum. Ich vermute, es war der Plan, ihn so spielen zu lassen. Tuchel sagt aber, momentan ist er noch nicht fit genug. Lukaku kommt zu der Conclusio, ich bin fit, er will mich einfach nur nicht spielen lassen. Und deswegen ändert er das System ab. Und da, glaube ich, müsste sich wirklich einfach an den Tisch gesetzt werden, was ja jetzt passiert, und einfach mal miteinander gesprochen werden. Die Überschrift, und dann bin ich auch fertig, ist aber diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität, die bei Chelsea herrschte. Ja, es geht alles mit Tuchel, wird alles perfekt. Oder jetzt ist mit Tuchel alles perfekt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass da auch schon Probleme geben könnte. Aber dieses mit Tuchel ist jetzt alles perfekt, das ist nicht eingetreten, sondern es ist eigentlich doch schneller wieder laut, als wir alle dachten. Und das, was wir davor gewarnt haben, dieses, da ist schon auch Feuerpotenzial, glaube ich, ist momentan schon entzündet worden.
Ja, und das stellt diese Aussage, die er gegeben hat, ich glaube, in das Sportbild von Tuchel vor circa 2 Monaten, also gesagt, es ist halt viel, viel leichter sinngemäß Lukaku zu trainieren als Neymar oder Mbappé, ist halt vielleicht dann auch gar nicht so, weil halt dein Stürmer einfach hergegangen ist und sich entschieden hat, jetzt pisse ich hier mal in den Mittelkreis. Und also letztlich ist es nicht viel mehr. Also ich finde, so wie du es erklärt hast, Lukaku sieht nicht fit aus.
Finde ich
auch.
Dass
logischerweise dieser Spieler ist ja fast einzigartig in der Fußballwelt, dass wenn er nicht spielt, dass du dann dein System umstellen musst, noch dazu, weil du diesen Typen ja also nicht mal in der Light-Light-Light-Version im Kader hast, noch nicht mal in der Zero-Version sozusagen im Kader hast, musstest du ja umstellen. Du hattest Havertz, ein komplett anderer Spielertyp mit ganz anderen Stärken. Logischerweise hat es dein Spiel verändert und ich habe das auch mal in dem Spiel gesagt, vielleicht sogar so, dass man irgendwie gedacht hat, naja, sie sind nicht ganz so leicht ausrechenbar. Du weißt ja, was Lukaku tut. Du kriegst es trotzdem nicht verteidigt, aber du weißt ja, was er tut. Und die sind natürlich auf eine Weise unausrechenbarer geworden. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, so richtig gut läuft es jetzt auch nicht, wenn er nicht spielt. Okay, das ist ja noch gar nicht Gegenstand, also hätte er das so verargumentiert, dann okay, dann hätte ich das noch verstanden. Aber das ist ja noch nicht mal Gegenstand der Diskussion gewesen oder seiner einseitig mit sich selbst geführten Diskussion. Und jetzt muss man sich auch nochmal fragen, und da glaube ich nämlich, dass er einfach sich selbst und seiner Emotionalität auf den Leim gegangen ist. Nochmal, dieser Typ, der spricht was 8 Sprachen, glaube ich, und es ist einer der intelligentesten Typen, die so rumlaufen. Und
Lukaku.
Und der hat aber einen Track Record in diesen Sachen. Das ist nicht das erste Mal, dass der unehrenhaft, ist vielleicht ein großes Wort, aber zumindest ungeliebt aus einem Verein scheidet. Und es war bei Inter jetzt auch nicht so, dass er da gerne geblieben wäre oder so, sondern der hat schon auch klar gemacht, dass er gerne gehen würde. Ja, der trifft überall, aber es ist jetzt nicht so, dass die Massen ihn verehren oder so. Und er hat auch schon, ich erinnere mich zum Beispiel an Players Tribune mal, der gibt schon auch was von sich. Also der traut sich schon auch zu, eine gewisse Meinung zu haben, und die verargumentiert er auch, das ist alles fein. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, das ist jetzt nicht so, dass er sich überlegt hat, jetzt gehe ich da hin und mache alles kaputt oder so und mache das in einem, zum Beispiel bei Player Tribune, ja, hätte er machen können, sondern er macht es bei Sky Sport Italia. Bedeutet, ich glaube, der wollte einfach den Interfans schmeicheln und sagen, es war eine nette Zeit, weil er da ja auch verbrannte Erde hinterlassen hat. Ist ja so. Und stattdessen kommt was bei rum, vielleicht auch vom Interviewer geschickt gemacht. Das Interview selber verstehe ich leider nicht, deswegen kann ich das nicht einordnen, aber...
Scheinbar sprichst du nicht so viele Sprachen, weil du nicht so intelligent bist.
Genau. Und weil und deswegen bin ich auch viel beliebter als Romelu Lukaku in absolut all den ehemaligen Vereinen, die ich hatte. Und das ist, und dann, glaube ich, hat er sich vielleicht halt einfach einen zu viel gegönnt und vergessen, dass er in der Welt lebt, in der er lebt. Aber was halt Begleiterscheinung dessen ist, also auf der einen Seite würde ich mir als Verein auch denken, Alter, jetzt du kommst hier zu uns in ein komplett funktionierendes Team. Wir sind Champions-League-Sieger geworden in einem Jahr. Und du glaubst, für dich ist das alles irrelevant? Nummer eins. Nummer zwei ist, du bindest Thomas Tuchel dieses Problem an, dass er jetzt hat, und jetzt muss er reagieren. Er ist zum ersten Mal in seiner gesamten Chelsea-Amtszeit gezwungen, wirklich dazwischen zu hauen. Muss er jetzt. Das erwartet man, glaube ich, von ihm. Und er kann nur verlieren. Tuchel kann eigentlich, er macht es eh super klug, wie ich finde, aber an sich kann er ja nur verlieren in der ganzen Sache. Und wofür, dass ein Spieler jetzt einen Monat lang ein paar weniger Minuten gesehen hat, die er aus meiner Sicht zu Recht nicht gesehen hat. Und ey, die Saison ist so lang. Und wenn, also ja, okay, jetzt sind sie erstmal raus aus dem Meisterschaftsrennen, in Anführungszeichen, mal gucken, aber dann halt in der Champions League. Warum?
Also wenn ich mir das Interview durchlese, wir haben ja gerade vorher nochmal gesagt, hey, wie hast du ja zu mir gesagt, komm, wir suchen die Zitate nochmal raus, um die auch wiedergeben zu können. Wenn ich das so lese, also entweder er ist kackend dreist oder er ist nicht so intelligent, wie du das darstellst, weil das sind schon wirklich Aussagen, die kannst du so nicht treffen, finde ich. Weil wir nehmen es mal so, du kommst zu Sky, bist ja vor dieser Saison dahin gewechselt und sagst dann in dem ersten Interview, dass du irgendwo gibst, boah, ich würde euch ganz gern zu meinem alten Sender wieder zurück. Also, was glaubst du, was dein jetziger Sender zu dir sagt? Der sagt doch so, ich glaube, du hast sie nicht alle.
Ja, das ist ja das Ding.
Diese Situation
ist doch, weder würde Tuchel sagen, ja, du hast recht.
Genau, klar.
Noch sagen die Mitspieler, ja, er hat recht. Und
selbst wenn du nur sagst, theoretisch.
Und noch sagt Inter, ja, dann holen wir ihn jetzt zurück, weil die haben ihn ja aus dem Grund abgegeben. Und wenn es nur wegen dem Geld war. Aber warum?
So, dann kommst du da, und dann haben die, also, wenn ich Chelsea wäre und ich lese das, wenn er jetzt sagt, ich bin mit dem System momentan nicht so zufrieden, dann sagst du, hey, nach dem Training bleibst mal kurz 5 Minuten länger, ich muss mit dir kurz sprechen. Dann sagst du zu ihm, pass auf, Romelu, solche Aussagen bitte nicht, weil überleg mal, schaut nicht so gut aus. Und sag's doch irgendwie anders oder sag's gar nicht oder sag's mir persönlich, dann haben wir auch kein Problem. Aber natürlich die ganze Geschichte mit Inter, ich persönlich fühle mich fit, da ist ja ein Diss drinnen. Ich bin fit. Heißt, der Trainer stellt mich nicht auf, weil er am Pfosten ist. Das heißt, das steht ja da drin irgendwo. Das heißt, der mag mich nicht oder der sieht nicht, dass ich fit bin oder der hat taktisch andere Sachen vor. Da ist ja allein schon das drinnen. Dann sagst du, ich würde ganz gern zu Inter zurück, aber nicht erst, der Typ ist wie alt? 28? Nicht erst, wenn ich so und so. Das muss ja in den nächsten 2-3 Jahren sein, dass er zurück will. Der wollte aber im Sommer zurück nach England, weil er dort unfinished business hatte. Also das heißt ja im Endeffekt, er wollte 2 Jahre schnell Titel gewinnen und dann wieder zurück. Wenn man wenn wir eine Stringenz in seinem Kopf voraussetzen, dann, also das ist ja allein, die haben aber gerade für dich 115 Millionen Euro hingeblättert. Also da wäre ich als Chelsea auch so, dass ich mir denke, so, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wir holen dich für 115 Millionen Euro. Wir sind Champions League-Sieger. Wir glauben, du bist das nächste Puzzlestückchen. Du funktionierst am Anfang gut. Wir stellen das System auf dich um. Du verletzt dich. Und dann sagst du uns nach 2-3 Wochen, wo wir dich nicht spielen lassen, so wie du dir das vorstellst, ich will hier weg. Ich will wieder zu meinem alten Verein zurück. Und ich bin fit. Der Trainer hat keine Ahnung. Also das ist ja wirklich ein Affront gegen das ganze System, das da momentan gerade stattfindet.
Ja, und auch bankrott für dich selber, weil klar, du ja deinen Mitstreitenden sagst, ey, ich bin es eigentlich auch gar nicht wert, weil ich mache Stress, wenn es nicht läuft.
Und das ist ja genau der Punkt. Mach das nach 2,5 Jahren, wenn du irgendwie sagst, so, hey, ich habe hier, stellen wir uns mal vor, diese beiden Intersaisons, die er hatte, die wären schon gewesen bei Chelsea. Ja, der hat 25 Tore gemacht, 8 Vorlagen, keine Ahnung, wie viel es waren, ist ja egal. Und das hat er zweimal gemacht. Einmal 3, einmal dann 31 und 10. Ich glaube, irgend sowas war das ja in die Richtung. Und er kommt dann im dritten Jahr und sagt, Leute, also ich fühle mich eigentlich fit, was ist denn jetzt das Problem? Neuer Trainer, aber ich bin doch eigentlich Romelu Lukaku. Du bist gerade mal ein halbes Jahr hier, mein Freund. Und die haben 115 Millionen Euro für dich bezahlt. Das Ding ist immer, man kann immer sagen, dass man eben sich hinstellt und sagt, ja, ich bin ja hier eigentlich da, also ich krieg von denen Geld, aber ich habe was von denen zu erwarten, trotzdem noch. Nein, die haben für das Geld etwas von dir zu erwarten. Du bist Fußballprofi. Du musst dich anbieten im Training. Ja, du kriegst dein Geld so oder so. Aber du musst dich anbieten im Training. Du musst dich anbieten durch Leistungen. Und wenn der Trainer aber sich entscheidet, dich nicht aufzustellen, das ist, dafür kriegst du dein Geld. Ich mag das überhaupt nicht, dass man sagt, die Spieler, müssen, das ist ja sowas wie Schmerzensgeld oder sowas. Das ist überhaupt nicht so. Aber dir muss klar sein, dass wenn du Mannschaftssport betreibst, dass du Teil einer Mannschaft bist. Und wenn der Trainer entscheidet, dass du heute nicht in der ersten Elf stehst, dann musst du das akzeptieren. Ganz einfach, das ist der Punkt. Und du bist gerade mal ein halbes Jahr da. Wer bist du denn? Also als ich zum Beispiel zu Sky gekommen bin, das ist ein ganz gutes Beispiel, als ich zu Sky gekommen bin zum Beispiel, wusste ich auch, ich werde nicht mit Arsenal gegen Manchester City starten. Das wusste ich. Sondern, und selbst wenn ich für mich bedacht hätte, boah, ich bin ja so toll, ich kann das, ich bin so cool, dann habe ich trotzdem erstmal den Ball flach zu halten und mir das zu erarbeiten. Ganz einfach. Und diesen Status hat er einfach noch nicht gewährleistet, weil, ja, Romelu Lukaku hat die ersten 4 Spiele, glaube ich, 3 Tore gemacht oder irgendwie sowas in die Richtung, aber er hat dann auch jetzt ein paar Spiele lang nicht getroffen und hat auch nicht gut ausgesehen. Und es war doch schon vor der Verletzung so, dass er nicht mehr getroffen hat. Ja, nicht viele Spiele, aber es waren ein paar. Also das ist jetzt nicht so, als wäre der ein Sure-Shot gewesen und hätte à la Inter Mailand da in jedem Spiel fast getroffen, sondern er hat sich auch angreifbar gemacht durch die Leistungen. Und warum sollte Tuchel dann sagen, ich setze den trotzdem? Also ja, und er hat Varianten.
Und vor allen Dingen, also die haben 115 Millionen für den bezahlt. Und entgegen Einschätzungen von Leuten, die sich als Premier League-Experten ausgeben, die sagen, er war die dritte Wahl, ist natürlich vollkommener Bullshit, war er nicht. Und er war die erste Wahl und er war von Anfang an das, was sie haben wollten. Und Thomas Tuchel ist viel zu intelligent, als dass er dieses Invest einfach so verbrennt, indem er sagt, nö, lass ihn nicht spielen. Ihr seht ja mal alleine an der Personalie Arrizabalaga, wie sehr auch das Board von Chelsea drum bemüht war, nicht einfach Geld zu verbrennen. Wenn wir jetzt nur mal den reinen Geldwert nennen. Alleine daran seht ihr, dass das auch Chelsea nicht lange sich angeguckt hätte, ohne dass Marina Granovskaya nicht zumindest mal Tuchel gefragt hätte am Telefon, du, wie ist es eigentlich mit Romelu Lukaku, hast du es noch vor? Und dann wird Tuchel ihr wahrscheinlich dasselbe gesagt haben, die reden ja, ne? Also der wird ihr wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, aber im Moment passt es gerade nicht. Aber dass der wieder spielt, ich meine, schau dir mal Thomas Tuchel an, seit er da ist. Der benutzt ja den ganzen Kader. Es war ja nie jemand, nicht mal Marcos Alonso war länger in der Hundehütte, sondern er hat immer gespielt. Und dann spielt er halt im Zweifel nur in Anführungszeichen im EFL Cup. Ja, mein Gott, dann macht er halt da wieder seine 2 Tore, holt sich das Selbstvertrauen und kommt zurück. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt Zweifel gehabt, dass die den benutzen. Und was jetzt passiert ist, und vielleicht ist mir das auch scheißegal, vielleicht ist das Profifußball mehrheitlich egal. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, ob man nicht vielleicht einfach das als Arbeitsstelle sehen muss, aber dieser romantisch angemalte Wechsel, der es gewesen ist, zurück zu Chelsea und ich habe hier noch was zu beweisen und ich wollte ja hier eigentlich immer mal gut sein, das war ja immer meine Nummer 1 in England und bla bla. Also den können wir uns jetzt spätestens in die Haare schmieren, weil wenn es jetzt noch was wird, dann wird es einfach nur noch eine Geschäftsbeziehung. Mehr ist es nicht mehr. Und er dachte, glaube ich, er gewinnt was bei Inter und in Wahrheit hat er, glaube ich, auf ganzer Linie einfach nur verloren. Und ich bin weit davon entfernt, wirklich nicht. Also wenn jemand sich äußert, nachdem er es auch intern 3-4 Mal angesprochen hat und Tuchel hätte keine Argumente gehabt, was ich gar nicht glaube bei Thomas Tuchel, und es wäre, wie du sagst, 2 Jahre oder warum auch immer, ne, und sie hätten ihn von Inter weggeschickt, weil geht halt nicht, und jetzt sagt er irgendwann mal, ich habe für ganz viele Dinge Verständnis, auch generell von Fußballspielern, dass sie nicht glücklich sind, und ich bin auch nicht hysterisch, wenn jemand ein Interview gibt und da ist mal ein kritischer Ton drin oder so. Oder wie wir es ja kennen, auch von Philipp Lahm, der dann irgendwann mal sagt, was weiß ich, eigentlich hat man mir versprochen, man holt Spieler oder so. Cool. Aber das jetzt hier ist einfach nur Unsinn. Und niemand gewinnt. Niemand. Auch nicht Romelu Lukaku, der verliert sogar am allermeisten. Das ist einfach nur total hohl. Und
unnötig.
Inzwischen, und da tut man ihm vielleicht auch Unrecht, aber der hat einen Track Record und der wird gerade rausgeholt von allen, und vielleicht sagt man jetzt, ah, okay, aha, ja gut, der war bei jedem Verein eigentlich nur ein Jahr, obwohl er getroffen hat. Es war ja sportlich nie so, dass er komisch war. Man hat ihm immer vorgeworfen, er ist nicht in großen Spielen da und diese ganzen Märchen und alles, aber der Stürmer an sich ist ein Einhorn, den gibt es so gar nicht mehr. Und wenn der Typ funktioniert, ist er eine Urgewalt. Und Chelsea wird unter 100.000%iger Garantie so oder so wieder auf den zurückgreifen.
Ja, also das Ding ist, nur auch das Disclaimer, also nicht, dass wir jetzt irgendwie in den Verdacht kommen, wir wollen den jetzt irgendwie bashen oder sowas. Also wir beide mögen Romelu Lukaku sehr. Also ich weiß es noch, ich habe, als das neue FIFA rauskam, mir eine Liste geschrieben mit Spielern, die ich unbedingt holen muss. Das war einer, wo ich geschrieben habe, auch aufgrund des erhöhten Alters kannst du den nicht in der dritten Saison holen, sondern ich habe gesagt, okay, den musst du holen, weil das ist, der Typ ist einfach mega. Ich mag ihn. Ich habe sein erstes Tor ja, glaube ich, auch an der Stamford Bridge nach Rückkehr, also das erste Tor an der Stamford Bridge quasi von ihm kommentiert. Und das war ein Moment, wo ich wirklich gedacht habe, das ist ein geiler Moment. Also das ist ein cooler Typ, ich mag den, ist ein super Typ.
Aber auch den hat er jetzt im Nachhinein noch eingerissen. Genau. Ne?
Und das Ding ist halt einfach das, das Ding ist das, und da glaube ich, das ist dann echt nochmal diese Konklusion, glaube ich, die wir drüber stülpen müssen. Es ist bei Chelsea, das muss man halt wirklich sagen, es läuft momentan nicht, und man merkt schon wieder so dieses, ich habe mal aufgeschrieben den Satz, habe ich auch im Spiel mal gesagt, es ist ein ganz anderes Chelsea, weil es nicht mehr so Grüppchen sind, weil es nicht mehr so Einzel-Ich-AGs sind, die mal da ein Interview lancieren, die mal da was machen, wo man merkt irgendwie, der hat das gemacht, sondern es wirkte an einem Strang gezogen. Man merkt, das war so lange so, wie sie die Spiele auch gewonnen haben. In dem Moment, wo die Unentschieden wieder kommen und sie ein Spiel liegen lassen, zerfleddert das so schnell wieder in so Ich-AGs. Und da ist Romelu Lukaku natürlich jetzt das absolut lauteste Beispiel gewesen. Ich glaube, da rumort's momentan mehr. Thomas Tuchel ist, glaube ich, auch wenn man die Interviews jetzt nach dem Spiel hört, wie kurz der antwortet. Also der hat wirklich teilweise mit Ja und Nein geantwortet. Und dann auch wieder wirklich dünnhäutig reagiert auf so Nachfragen. Nur weil der Fragensteller eben gesagt hat, so quasi, es war ein verdientes Unentschieden. Da war er schon total angepisst. Also das sind so Sachen, die kommen jetzt wieder. Und das ist natürlich das auch, was natürlich dann auch, dann spar dir das halt als Trainer, als Spieler erst recht, ja, dass du in so einer Phase dann sowas nochmal extra anzündest, weil deine Position wird nicht besser, die Position des Clubs wird nicht besser, die Position des Trainers wird nicht besser, du wirst sportlich nicht besser, ganz im Gegenteil, es wird sportlich sogar noch schwieriger, weil natürlich die Moral der Mannschaft irgendwo sinkt, der Zusammenhalt sinkt, die anderen vertrauen dir nicht mehr so, die vertrauen sich vielleicht untereinander auch nicht mehr so, dann gibt's vielleicht mal im Training eine Stimme von einem, der sagt, ich finde, Lukaku hat recht, der andere sagt, Lukaku hat nicht recht, das spaltet, ja, ist wie bei Corona, der eine sagt, ich lasse mich impfen, der andere sagt nicht, da hast du schon eine kleine, und da ist es ja dann auch so, da wird mit Sicherheit das eine oder andere mal diskutiert werden. Ich finde, Romelu hat recht, wir müssen das andere System spielen. Du bringst einfach so viel Ärger in diese Mannschaft rein. In eine Mannschaft, die eigentlich so richtig gut auf dem Weg war, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und stattdessen müsstest du eigentlich eher kitten jetzt versuchen. Es müsste eher dann Azpilicueta nach vorne gehen und sagen, Jungs, wir waren so nah dran, reißt euch jetzt wieder zusammen. Stattdessen kommt ein Lukaku und macht genau das Gegenteil. Und das finde ich schade. Auch für das Team Tuchel und Co., die sind auf dem richtigen Weg gewesen. Aber ich glaube, um es auch nochmal zu sagen, das ist keine Kritik an Thomas Tuchel oder so. Ich glaube, dass die erstmal jetzt merken, wie schwierig es ist, Chelsea zu handeln. Ja, das hat gut gewirkt, aber das ist eine verdammt schwierige Aufgabe, und ich glaube, das merken sie jetzt. Ja. Die machen einen Bombenjob eigentlich da, Thomas Tuchel und Co. Denn wir können, wenn wir jetzt sagen, das ist der erste Trainer, der jetzt hier solche Probleme hat, dann ist es ja weit gefehlt. Sondern jeder Trainer, egal wie groß der war, hatte nach ungefähr 1,5 Jahren ein riesengroßes Problem
im FC Chelsea. Das ist das Hässliche dran, weil in der Regel...
Das liegt nicht an den Trainern.
Nee, genau, das liegt nicht an den Trainern. In der Regel haben die Spieler gewonnen bei Chelsea, zuletzt. Indem sie die richtigen Leute das Richtige zu Marina Granovskaya gesagt haben. Und die wird jetzt vorstellig werden, 100%. Weil die ist tough und die kommt. Und das Ding ist, ich glaube, dass, also jetzt, ich bin jetzt echt gespannt und ich hoffe und ich wünsche das auch dem Team um Tuchel, dass die dem, wir haben das glaube ich auch bei seiner Innenamtsnahme damals gesagt, hoffentlich holen die diesen Typen und wissen, wer er ist,
genau,
und was er macht. Und er wird das auf seine Weise regeln. Das ist ja unglaublich. Nochmal im Vergleich zu dem, überlegt euch mal, wie impulsiv der schien vor 7, 8 Jahren bei Dortmund oder so. Da wäre das dem völlig um die Ohren geflogen. Der hat das ja überragend moderiert. Und ich würde mir wünschen, dass die das jetzt durchziehen mit ihm und ihm das so machen lassen und dass Chelsea auch versteht und Lukaku sagt, das ist schön, invest oder so, aber du hast dich hier gefälligst hinten anzustellen und nicht die Spieler gewinnen lassen. Das würde ich mir wünschen.
Das wünscht man keinem Trainer, man wünscht es keinem Trainer, dass solch ein Spieler so etwas sagt, dass ein Spieler sowas sagt, weil es ist einfach nur Ärger. Du kannst als Trainer gar nicht gewinnen, weil ist ja klar, du kannst, wenn du dich hinstellst und sagst, wir haben das mit Romelu geklärt, dann wirkt es so quasi, der kanzelt das so ab. Wenn er eine Strafe gibt, dann heißt, aha, was anderes habt ihr also nicht, als nur Strafen zu geben. Habt ihr denn das Problem gelöst? Also du wirkst so quasi, die Spieler hast du nicht unter Kontrolle. Das wabert ja auch immer mit. Da kommt natürlich wieder der ein oder andere Journalist auf die Idee, vielleicht mal einen Azpilicueta anzurufen. Dummes Beispiel, ich sage jetzt einfach irgendeinen Namen. Oder einen Alonso. Oder einen Callum Hudson-Odoi. Und den zu fragen, sag mal, wie sieht's denn da aus? Und sagt der, du, ich bin eigentlich auch nicht zufrieden, weil ich spiele ja momentan nicht. Oder siehe ich, ja. Und dann sagt der, ach so, der ist auch nicht zufrieden. Das sind schon zwei, verstehe. Dann kommst du halt auf die Idee und rufst den an. Das ist ja dann immer das, was Journalisten machen. Die rufen dann natürlich irgendwelche Typen an, die auch nicht zufrieden sind. Kepa rufst du vielleicht an und sagst, ja, ich bin auch nicht zufrieden, weil Mendy hat 3 Fehler gemacht und ich bin besser. Und dann glaubst du, dann gibt's natürlich plötzlich die Geschichte, bei Chelsea hat der und der das nicht unter Kontrolle. Nur weil ein Typ halt einfach die Klappe nicht halten kann. Und ehrlich gesagt, ihr dürft es euch gerne überlegen, stellt euch bitte heute Abend bei einem Glas Rotwein oder was weiß ich die Frage, wie würde euer Chef reagieren, wenn er sowas in der Zeitung lesen würde, dass ihr sagt, du sitzt, egal was du machst, ob du Busfahrer bist oder an der Kasse sitzt oder ob du irgendwo in einer Medienakademie, in einem Medienbetrieb arbeitest, egal was du machst, wenn dein Chef lesen würde, ich finde das ganze System hier ist Quatsch und ich kann eigentlich viel mehr, aber er checkt's nicht, welcher Chef würde das gut finden? Also welcher Chef würde danach sagen, das hast du echt gut gemacht, ich finde das super, in Filmen vielleicht, ja? Im Film wird's vielleicht heißen, sie haben Mut bewiesen, ich werde sie befördern, sie haben Mut bewiesen. Aber das gibt's ja im Fußball nicht, weil im Fußball gleich, ist vielleicht dein Chef vielleicht, der wird vielleicht sagen, ja, also finde ich jetzt nicht so grandios, mein Freund, Betriebsrat ist auch schon heiß geworden, keine Ahnung, aber das Ganze wird über die Medien gespielt, das heißt, du schaltest einen Dritten in der Öffentlichkeit ein und dann ist ja klar, was die Medien machen. Du wärst ja blöd, wenn du jetzt nicht 17 Artikel schreiben würdest, wenn du jetzt nicht 17 Leute anrufen würdest, die dir das bekräftigen und daraus eine Nummer machst, da wärst du ja blöd, würdest deinen Job völlig fehlinterpretieren. Dementsprechend, das ist halt einfach das Problem. Wenn du mit Thomas Tuchel etwas zu besprechen hast, dann besprichst doch bitte mit Thomas Tuchel und nicht über die Medien, weil das geht nie gut. Das ist ja eine Beziehung so. Wenn ich mit dir, Uli, ein Problem habe, dann rufe ich doch nicht deine Freundin an und sag, der Uli ist nicht ganz dicht. Dann sagst du auch, ja, warum sagt er mir das nicht ins Gesicht? Und dann sagt deine Freundin noch, ja, und der hat übrigens ein bisschen komisch geschnauft auch noch dabei. Dann sagst du, aha, der hat auch noch komisch geschnauft. Das gibt's ja gar nicht. Das macht man einfach nicht um Dritte spielen. Über Bande spielt man sowas nie. Nie. Das letzte Mal, wo man was richtig gut über Bande spielen konnte, war FIFA 97 in einem Hallenmodus. Seither nicht mehr.
Eigentlich müssen wir jetzt den Podcast aufhören. Ich weiß wieder, welches Thema ich noch besprechen wollte, was ich in der Vorbesprechung nicht mehr draufgebracht habe. Ist auch kein großes Thema, ist einfach nur eine Meldung. Das Transferfenster ist ja offen und Everton hat Vitali Mykolenko von Dynamo Kiew verpflichtet. Rund 20 Millionen Pfund plus Add-ons. Logischerweise kann man immer so 5 draufrechnen etwa. Das hat zum einen zur Folge, ich mag den Spieler wahnsinnig gern, innen Linksverteidiger. Vielleicht erinnert ihr euch noch bei der Europameisterschaft, auch da gewesen, hat auch vorher schon mal ziemlich ordentlich gespielt. Und also mir hat er eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen. Und das heißt natürlich unweigerlich auch, dass Dinier jetzt weg ist, ne? Also war eh nicht mehr wohlgelitten sozusagen bei Rafa Benitez und ich würde denken, dass das bedeutet, dass da noch was passiert und Everton hat ja sowieso auch schon angekündigt, dass die, ne, also dass die eh nochmal auch extra reagieren werden. Das ist das. Und logischerweise über weitere Deals, also die ganzen Premier Leagueisten holen aufgrund von Corona-Maßnahmen, die meisten zumindest, jetzt ihre Leihspieler zurück und so, das ist ja irgendwie auch, glaube ich, nur klar, dass sie die Kader jetzt für den Moment auffüllen und dann vielleicht nochmal Regularien finden. Jetzt sind wir in der Zeit schon weit fortgeschritten, wir hatten eigentlich noch ein Thema drauf, das wird wahrscheinlich jetzt schwierig, dass wir das noch machen, weil das können wir in der Kürze der Zeit auch gar nicht zwingend abhandeln, das müssen wir schon zu gegebener Zeit mal ordentlich ausführen und dann würde ich euch gerne noch sagen, abschließend zu diesem Podcast, unser Gewinnspiel werden wir auflösen in der nächsten Woche, wir werden die zwei Gewinner...
Die Gewinner auflösen, das Gewinnspiel lösen wir nicht auf.
Ja, okay. Ja, okay. Ich meinte auflösen im
ich Sinne verstehe, von, ja, ja.
Wir werden sagen, wer gewonnen hat, also nicht lösen. Und die Gewinner oder Gewinnerinnen benachrichtigen über die T-Shirts. Ihr könnt die natürlich trotzdem noch erwerben, ihr solltet das auch trotzdem tun, vielleicht habt ihr Weihnachtsgeld bekommen oder dergleichen, dann könnt ihr das gut investieren, euch ein cooles T-Shirt oder einen coolen Sweater holen und zeitgleich spendet ihr alles, was irgendwie erlöst wird an diesen Dingen, spenden wir an Global United. Je nachdem, was zusammenkommt, werden wir dann auch demnächst mal wirklich on detail erklären, wo es hingeht. Es geht nach Südafrika, das haben wir euch ja schon gesagt, zu einem ehemaligen Profiboxer, der da ja einfach für Kinder sorgt und Schulkinder versorgt mit Essen. Also geht's wirklich um die absolut elementaren Dinge des Lebens. Und was dann genau damit gemacht wird, das werden wir euch dann mitteilen, wenn wir mal ungefähr einen Überblick haben, was dann jetzt letztlich so reingekommen ist. Könnt ihr aber nach wie vor euch zulegen auf kleinigkeit.de, dann geht ihr auf Collabs im Reiter oben und dann seht ihr schon Click and Rush und alles, was mit BLM markiert ist, könnt ihr dann entsprechend da reingehen lassen. Wir haben schon ein paar Fotos bekommen von euch, die Sachen tragen, die sie cool finden. Gerne mehr davon, da freuen wir uns über jeden einzelnen oder über jedes einzelne Bild. Das wäre der richtige Artikel gewesen. Und ihr kriegt auch immer mindestens einen Dank nochmal nach, weil es tatsächlich so ist, dass wir uns sehr darüber freuen und dass die Aktion einfach cool ist. Und wer auch immer das dann auch öffentlich nochmal teilen will, das ist, glaube ich, in dem Fall keine Werbung oder so, sondern das ist, glaube ich, einfach nur für die gute Sache und das sorgt dafür, dass vielleicht manche Leute darauf aufmerksam werden, die jetzt vielleicht auch nicht zwingend den Podcast hören, das muss ja auch alles gar nicht sein und trotzdem können wir ein paar gute Sachen tun und gleichzeitig cool aussehen.
Genau, was mir noch wichtig ist, also das ist natürlich das Allerwichtigste, aber jetzt noch klein, weil es hilft, immer Bewertungen bitte bei iTunes, wenn es irgendwie geht, wenn ihr es gut findet, einfach 5 Sterne da lassen, ich glaube 5 sind es oder 6, ich glaube 5, vielleicht noch eine kleine Bewertung da lassen in Schriftform, würde uns echt immer helfen, weil es natürlich dann auch im Algorithmus ein bisschen hilft, wenn da ein bisschen was passiert. Selbiges gilt für Instagram, ihr dürft uns da, also bitte auch gerne abonnieren, weil wir versuchen dazu wirklich auch mehr zu posten. Ihr könnt dort uns anschreiben, das ist der direkteste Weg, weil dort die Notifikationen offen sind. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, ich habe echt auch wieder gute Vorschläge bekommen. Zum Beispiel hat ein User mal geschrieben, eben
lösch dich oder so.
Lösch dich, du Opfer. Nein, was wir gleich noch machen werden, nämlich hat mir geschrieben zum Beispiel, sagt doch einfach immer am Schluss, welche Spiele ihr habt, weil es gibt mit Sicherheit ein paar Leute, die freuen sich darauf, euch beide zu hören. Die wollen vielleicht wirklich wissen, was kommentiert ihr, würden dann extra einschalten, ist doch ein gutes guter Zuschauerservice oder Zuhörerservice. Absolut richtig, hat er komplett recht, haben wir jetzt auch aufgenommen. Dementsprechend, da könnt ihr uns gerne auch schreiben und bitte folgen, da auch dasselbe nämlich, denn auch da, wenn ihr irgendwie kommentiert, Bilder kommentieren und so weiter und so fort, auch das hilft dem Algorithmus, um uns größer werden zu lassen, was wir natürlich wollen und dementsprechend, das wäre noch unser Anliegen. Aber insgesamt vielen, vielen Dank natürlich nochmal, dann können wir damit abbinden. Frohes neues Jahr, wirklich gesund bleiben, hoffen, dass eure Liebsten auch wirklich gesund bleiben, durchbeißen. Wir hoffen, dass natürlich Spiele stattfinden können, wenn es sinnvoll ist. Ansonsten ist die Situation momentan so, wie es ist. Trotzdem natürlich, dass ihr das erreicht, was ihr wollt. Am besten natürlich mit uns im Ohr, wenn ihr auf dem Weg dorthin seid an eure Arbeitsstelle, wo ihr erreichen wollt, was ihr erreichen wollt. Vielleicht dann auf der Fahrt uns hören, damit wir euch motivieren, wie man es nicht macht. Genau, und dann fange ich auch schon an zu sagen, was mein nächstes Spiel ist. Ich habe jetzt ein bisschen frei. Also ich glaube, es werden jetzt Spiele nachgeholt. Dort, glaube ich, müssen wir dynamisch bleiben, weil so um den 11.01. rum, glaube ich, werden die ersten Spiele nachgeholt. Es kann sein, dass da bei mir ja, glaube ich, 4 oder 5 Spiele schon ausgefallen sind, dass da was kommt. Ansonsten steige ich wieder ein am 14.01. mit dem M23-Derby Brighton gegen Crystal Palace. Und danach am nächsten Tag gleich Aston Villa gegen Manchester United. Das wären jetzt meine ersten Spiele. Newcastle Southampton zum Beispiel ist ausgefallen, United gegen Brighton ist ausgefallen, Burnley Watford ist ausgefallen, Brentford gegen Man United ist ausgefallen und Burnley gegen Tottenham ist ausgefallen. Also ich hätte dann noch 5 auf der Halde, falls die irgendwie kommen würden, aber das wäre dann auf Zuruf.
Ja, mein Ersatzspiel ist terminiert, soweit ich das verstanden habe. Ich ist aber noch nicht komplett sicher, dass ich das auch mache, aber wird wahrscheinlich so sein. Wäre dann am 12. Ich glaube Norwich gegen West Ham. Verliert er auch so ein bisschen den Überblick und dann, aber da hören wir uns ja nochmal vorher. Können wir das auch gerne nochmal sagen und dann am 15. bin ich auch wieder im Einsatz, aber das machen wir dann alles, wenn es soweit ist, damit der dann auch wieder in Ruhe reinkommt. Jetzt gibt's ja dann erstmal eine Premier League Pause, aber an Themen mangelt es uns nicht, das kann man euch schon mal sagen. Wir haben so viel jetzt auf Halde gelegt, was ja auch normal war, ist klar. Jetzt, das ist ja die Phase, in der wir jetzt quasi enden langsam, der eigentlich die coolste ist im ganzen Jahr. Und so war es ja auch. Es hat sich ja so viel überschlagen und plötzlich ist Manchester City 10 Punkte vorne dran.
Und da vielleicht auch nochmal als Zuhörerservice, weil natürlich die Frage ist, bleiben wir in der Players Break drauf? Das ist ja die Frage, die dann auch, die weiß ich gar nicht, Uli, ob du da schon was weißt, müssen wir mit Sky absprechen, ob dann ja, auch in der nächsten Folge.
Ich gehe schon davon aus.
Weil normalerweise war, glaube ich, der Deal mit Sky nach einem Premier League Spieltag eine Folge zu produzieren. Schauen wir mal, ob das dann nächste Woche dann auch so ist, müssen wir besprechen dann nochmal. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir nächste Woche uns wieder hören werden.
Ja, gehe ich auch von aus, es gibt ja noch genügend eben nachzuarbeiten oder ich meine, die Pokalwettbewerbe wären ja auch und das Transferfenster ist offen und so weiter. Also ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Würde mich sehr wundern, wenn unser Vorgesetzter dann plötzlich den Romelu Lukaku macht und einfach alles öffentlich einreißt oder so.
Sonst mache ich das und beschwere mich dann, dass ich muss eine Folge machen, obwohl ich keinen machen will. Irgend sowas lasse ich mir einfallen. Ich bin physisch zwar eigentlich bereit, aber das falsche System oder so. Irgend sowas lasse ich mir einfallen.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, wie jede Woche, und geht hin in Frieden.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.